Ich streige am Schied von deutschen Bajonetten, so hat den Zeithistoriker sein Beitrag von Haudi verschrieben, 400 Jahre. Am Juni 1917 haben Tausende Lützebäuer an ausländisch Arbeiter sich getraut, gegen die Patronat der Regierung an am Schied von deutschen Bajonetten zu streiken. Und damit eine neue Zeit annonciert, meint den Zeithistoriker Denis Guto.
Wie den amerikanischen Historiker Jay Winter an der Anleitung von der neuen Cambridge History vom Ersten Weltkrieg an drei Bänden, Global War, The State and Civil Society, die 2014 für den 100. Anniversär rauskommt, schreibt, als 1418 den ersten globalen Krieg. Geprägt durch ein Engagement von Staaten, von Kolonialreichen, von Ökonomien, die schon industrialisiert waren oder am Gange waren zu gehen, an einem Konflikt, den 50 Monate gedauert hat. Der Erste Weltkrieg markiert dann von der ersten Mondialisierung, ehe der Name Zweite Weltkrieg nicht weitergegangen mit der außergewöhnlichen Zirkulation von Menschen, Waren und Kapital. Der Winter betont weiter, dass die Innovation und die strukturellen Changements durch den Krieg um eine gewisse Art und Weise Zerstörung von Kapital, von Ländereien und von Menschen kompensiert wird. An der Engels, die zwei neue Regierungsformen geschaffen hat, die den Rest vom 20. Jahrhundert sollten wirtschaftlich und politisch Leben bestimmen. Der Staatskapitalismus und der Kommunismus. Über die Erfahrung von der Besatzung und ihre Folgen hat die Lützebücher Bevölkerung Konsequenzen von dem totalen Krieg zu spüren gekriegt. An den Umwälzungen vom politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben war genauso tiefgreifend. Zehnter 2014 geht sich dann auch endlich zu Lützebüsch mehr für diese Krieg interessiert, an angesehen, dass er doch heutzutage an seinen Auswirkungen ein Grand Guerre war. Ich will das Haut und Hand von einem historischen Event, das sich für genau 100 Jahre aufgespielt hat, illustrieren. Der Streik von Juni 1917 an der Lützebüscher Minen nach Schmelzen, genauso wie die Entstehung von einer Massenorganisation bei den Arbeiter von der Stahlindustrie ein paar Monate vorher am Herbst 1916, sie kann auch vom Ersten Weltkrieg. Sie sind eine direkte Konsequenz von der dramatischen Verschlechterung von den Lebensbedingungen von den Arbeiter Beamten am Kader von der Ravitaillementskrise, die selber ein Folge von der deutschen Okkupation, aber auch von politischen Schwaren und Strategien von der Lützeburger Regierung war. Erinnern wir uns kurz, am August 1914 geht Lützebücher Neutralität durch deutsche Truppen violiert und Land und nur während 4 Jahre militärisch besetzt. Lützebücher Regierung belastet bei platonischen Protesten ersetzt ob die deutsche Kurt. Was am August 1914 nicht konnte wissen, 1916 verliert Land dann auch den Krieg mit den Preisen, ob die Regierung am Anfang vom Krieg nach gewettet hat. Das hat nicht nur Mariadeleute hier Kronkast, es gibt einer Verlierer von dem Krieg, über der ihre Verlust nicht geschwärt wird. So zum Beispiel den Nationalheld aus der Ideologie, Emil Meirich, und einer Arbeitdirektorin, die wegen ihrer Proximität zu deutschen Krise am Krieg, nur im Krieg aus dem operativen Bereich von der Arbeitfeierung rausgeboxt ging. Mit darüber steht nichts an den Glanzbroschüren über das Pionier von der Arbeit. Am August 1914 hat auch nach Kien sich Gedanken über die Ravitaillement von der Bevölkerung gemacht. Große Stocke waren nach da, der Krieg geht nicht lang dauern, hat sie frei gemengt. Der Wirtschaftsliberalismus vom Laissez-faire, Laissez-aller war so tief verankert, dass die Regierung nicht nur 1914, aber auch die Jahre danach sich nicht richtig abgerappt hat, für anzugreifen und zum Beispiel preisteuerisch zu stoppen. Vor allem erweist sich am Bereich vom Ravitaillement wie an anderen Bereichen Neutralität als eine Fiktion. So wie die Stahlindustrie für die deutsche Kriegsmaschinerie schafft, als auch die Lützebücher Landwirtschaft gezwungen, für die deutsche Besatzungstruppen zu produzieren. Was die deutschen Soldaten nicht legal kriegen, beschaffen sie sich über die andere Wehr. Am August 1916 hat die Lützebücher Regierung endlich den Export von Obst und Gemüse verboten. Der Minister vom Ravitaillement, Michael Welter, beschwert sich am November 1916 zu Berlin, dass deutsche Soldaten sich nicht drin halten. Sämtliche Landsturmmänner betreiben den Schmuggel und schleppen alles über die Grenze nach Deutschland, was nicht nied- und nagelfest ist, jetzt, wo es verboten ist. Was würde das erst werden, wenn das erlaubt wäre? Dann bliebe nichts im Lande. Darauf lassen wir uns nicht ein. Mir direkt erinnert ein deutscher hohe Funktionär der Welt daran, dass Highway für den ganzen Bereich Ravitaillement die deutsche Interesse Vorrang haben. Wenn Sie behaupten, dass Ihre Autonomie verlange, dass Deutschland Ihnen freie Durchfuhr für alle Waren, die ihr in der Schweiz, in Dänemark und so weiter kauft, gewährt, so bemerken wir, dass unsere höheren Interessen das nicht zulassen. Dalier hat ihrerseits blockieren Lebensmittellieferungen aus neutralen Ländern für Lützeburg, genau weil sie wissen, dass das Land an der Praxis nicht neutral ist, mehr in den deutschen Murschbereich integriert gauf. Der germanophile Staatsminister Viktor Thorn nennt das Schicksal, wie in den 21. Dezember 1916 einen Appell und den Lützeburger Chargé d'affaires zu Berlin lanciert. Nicht ausreichende Brotnahrung, Kartoffelmangel, kein Fett, keine Eier, Butter und Milch, nur in ungenügendem Maße erhältlich, das ist die Signatur der uns durch das Schicksal bereiteten Lage. Die unteren Schichten der Bevölkerung ermangeln der notwendigsten Elemente der materiellen Lebenshaltung. Vom Hunger angetrieben scharen sich die Notleidenden zusammen und verlangen Lebensmittel. Vom Hunger getrieben waren Dörbisch am Sommer 1916 auf die Straße gegangen, an Hund zwei Großgewerkschaften an der Stahlindustrie gegründet. Lebensmittelsituation, wie die Viktor Thorn vorausgesehen hat, verschlechtert sich am Winter 1916-17 nach an Dörbisch, da können sich weder Fleisch noch Butter noch Brot mehr leisten. Der Gewerkschaftspräsident an Deputierten Herschbach konfrontiert Parlamentarier mit der bitteren Realität von den Dörbischen. Ein Stuhlerbischter verdient nur Zuhle vom Patronat 1917 8,88 Mark den Tag an der Moyenne. Wenn ein Prime für die Kanada beirechnet, könnte ein noch ein Pi von 263,76 Mark pro Monat. Das bedeutet für eine Familie mit drei Kanada, dass so gut, wenn sie alle hier Mahlzüchten an der Mibüllischer Kantin von der Schmelz anhält, aber wenn ein nehmen 20 Mark für die Wunden errechnet, das Schuss nach 17,76 Mark bleiben für all die anderen Depensen, Kleider, Heizung und so weiter. Sogar die Zeitung vom Patronat, Luxemburger Zeitung, geht so, dass das nicht durchgeht für kanareich Familien. Lara ist dramatisch, mit Regierung reagiert nicht auf die Appelle von den Gewerkschaftschefen, Druck auf Patronat zu machen, für Paie von Neubester um 50% zu heben. Wie die Gewerkschaften an den Betrieben neue Delegierte wählen, am Platz von den Strehmännern, die Patronat en place gesagt hat, ging der vom Patronat nicht unerkannt. An die Regierung refusiert all Mediation. Den 23. Mai 1917 dezidieren Versammlungen von tausenden Arbeiter zu Deiferdingen zu ersten Streik. Den 1. Juni holen mehr wie 10.000 Arbeiter um Streik an den Demonstrationen an den Industriestädten teil. Gefordert gauf mehr an der Pai, an die Lösung vom Problem von der Lebensmittelnot, mehr auch die Unerkennung von den Gewerkschaften und Kollektivverträgen. Mehr schon den 31. Mai hat den Oberst Tesma, Chef von den deutschen Besatzungstruppen, den Etat d'Urgence proklamiert, an deutsche Soldaten patrouillieren und mit Bajonetten durch Minet steht. Der ist eine Schwerbester ging auf Affischen darauf hingewiesen, dass sie verhaft und angesperrt gehen, wenn sie sich nicht den nächsten Tag nicht auf ihrem Arbeitsplatz präsentieren. Militärische Begleitkommandoen enkadrieren die Arbeiter, die nicht schaffen gehen. Französisch und Belgisch Zwangsarbeiter, die vom Okkupant aus dem Ausland rugeschläft, für die die Streiken zu ersetzen. Der 5. Juni konvokiert den Tesma die Leader von den Gewerkschaften und Patronen, für ihnen klar zu machen, dass die deutsche Armee kein Streik an einer Gegend, die so nah bei der Front und direkt neben der lothringischen Schmelze leid, geht zulassen. Das Ganze ohne die Lützeburger Regierung an Bild zu setzen. Am Juni 1917, als der Colonel Tesma, wie den Historiker Gilbert Rauschet formuliert hat, Lützeburger Staatsminister. Hier drohte Streikende mit griechischen Folgen an Deportation. Eine Unterdrohung von den deutschen Bajonetten, die nicht unterstreichen wie fiktiv Neutralität und Unabhängigkeit von Lützeburg am Ersten Weltkrieg sind, eschuierte Streik. Die Chefin gingen los und kommen auf Schwarzlüchten. Mit dem Streik als Nehmen an der Kurzdürre ein Echeck. Die Revendikationen tauchen nur Waffenstillstand am Kader von der revolutionären Bewegung von November 1916 nicht ab. Und viele von den Forderungen gehen entweder direkt umgesetzt, wie den 8-Stunden-Tag, Indemnitäten für preisteuerisch zu kompensieren, das allgemeine Wahlrecht oder mittelfristig, wie die Anerkennung von den Gewerkschaften und Kollektivverträgen an der Stahlindustrie an den 1930er Jahren. Wie einer Länder muss auch Lützeburg als Verlierer vom Krieg sich nur im Krieg zwischen den zwei neuen historischen Alternativen vom 20. Jahrhundert entscheiden, die den Jay Winter erwähnt hat. Staatskapitalismus oder Kommunismus. Auch von Haut vergisst, dass 1917 nicht nur ein Gewerkschaftsdeputiert von der Freien Volkspartei die drei Russen genannt gaufen, mit der auch der junge Rietzparteiler späteren CSV-Staatsminister Pierre Dupont an der Chambre der Teite sagt: Je félicite la démocratie russe d'avoir croulé le capitalisme, comme j'espère que le capitalisme sera un jour croulé dans notre pays par le mouvement ouvrier de notre pays. Mit wie bei seinen westeuropäischen Nachbarn setzt sich 1919 zu Lützeburg der Staatskapitalismus durch. An damit ging der Lützeburger Sozialstaat an seine zweite Phase, geprägt nicht nur mehr durch Sozialversicherungen, mit durch neue Rechte punkto Arbeitszeiten, Arbeitsbeziehungen sowie durch demokratische Mitspracherechte und politische Plan. Ein Sozialstaat, den sich am Laufe des 20. Jahrhunderts soll weiterentwickeln, also gut europaweit verankert gehen, auch von dem wir heute ja weiterhin profitieren.
Und das war der Zeithistoriker Denis Skuto.